Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Ich wollte noch fragen, ob wir vielleicht einfach dazu schreiben können bei der Podcast-Folge in Klammern in den Titel direkt: Kim Frank soll das nicht hören. Nicht für Kim Frank, weil der wird sich so wundern, dass ich...
Dass du das alles weißt.
Dass ich das alles vergessen habe. Also ich habe gerade nochmal den Walkie-Film extra geguckt.
Klar.
Alle Videos, aber mein Hirn ist wirklich ein Sieb. Also das ist wirklich eine Effizienz, was ich nicht brauche, wird dann am nächsten Tag auch wirklich komplett wieder rausgelöscht.
Aber du hast doch gerade gesagt, du würdest so gerne sammeln. Dann musst du doch auch irgendwo so einen Beutel haben, wo du so diese unnützen Informationen sammelst.
Ja. Ja. Stimmt. Das wäre besser als noch mehr Joghurtbecher, ne?
1, 2, 3, 4. Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils Bokelberg-Erfahrung. Und ich freue mich ja immer wieder, wenn Menschen nochmal wiederkommen, aber über diesen Mensch habe ich mich ganz besonders gefreut. Sie ist eine fantastische Künstlerin. Sie hat ein neues Album raus, das irgendwie eigentlich schon längst überall tausendfach gehört werden müsste und auch viel gehört wird. Sie ist genauso crazy wie liebenswert, wie großartig. Sie ist eine Queer-Icon. Ich bin super, super happy, dass sie gesagt hat, natürlich komme ich nochmal zu dir, lieber Nils. Also hoffe ich, dass sie das gesagt hat. Wir können sie jetzt fragen. Hier ist heute bei mir Ali Neumann.
Hi Nils, ich freue mich voll, dass ich heute wieder bei dir bin. Ja, ich fand das letztes Mal, war das so eine schöne Erfahrung und einfach auch ein spannendes Gespräch für mich selber und du bist einfach so krass vorbereitet. Ich habe mich einfach richtig gefreut darauf.
Was hast du denn letztes Mal über dich gelernt? Worum bist du nach Hause gegangen? Worüber hast du noch nachgedacht?
So vieles kann ich gar nicht aufzählen.
Also, ja.
Jetzt auf jeden Fall.
Wenn jetzt ad hoc mit einfällt, ist auch nicht so wild. Aber.
Ich hätte noch mal reinhören sollen, die letzte Folge vom letzten Mal. Ne?
Nee, aber ich hätte auch noch mal reinhören sollen. Aber ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Auch meine Redaktion hat auf jeden Fall noch mal reingehört und hat gesagt, hat mir noch mal geschrieben, über was wir alles geredet haben. Und hat auch gesagt, und das finde ich ganz interessant, aber also bevor wir jetzt so hier den Deep Dive machen, bevor wir sofort einsteigen, erstmal das ist ja heute hier die große Silvester-NBE. Wir sind kurz vorm Jahreswechsel, 23 auf 24. Und man muss ja sagen, 2023 war ein Jahr, das war schon ein ganz gutes Ali-Neumann-Jahr, oder?
Ich glaube auch. Doch, also ich bin gesegnet mit der Arbeit, die ich machen darf. Und ich habe mich aber auch vor allem ja krass gefreut, dass ich liebe es ja zu reisen und neue Menschen kennenzulernen und andere Kulturen kennenzulernen. Ja. Und sonst war ich immer so ein bisschen, oh Mann, mit deutscher Musik, da komme ich nun wirklich gar nicht raus. Und meine Freizeit, die nutze ich dann für Polen. Und es war für mich dieses Jahr cool, dass ich auch mal außerhalb von Deutschland arbeiten durfte. Das war richtig aufregend. Ich durfte dieses Jahr in Südafrika drehen, sing meinen Song. Und ja, war dadurch auch zum ersten Mal natürlich in Südafrika. Ich überhaupt in Afrika war ich zum allerersten Mal. Ja. Dann durfte ich Clio die zweite Staffel drehen und war zum ersten Mal in Serbien und Belgrad und habe mich extrem in Belgrad, in die Stadt verliebt und ja, solche Sachen. In Warschau durfte ich was drehen. Ich durfte in meine eigene Heimat auch mal kommen. Ja, doch, war ein gutes Jahr. Toller Festivalsommer, eine schöne Tour gerade abgeschlossen.
Ein fantastisches Album veröffentlicht, muss man dazu noch sagen. Ein
neues Album rausgebracht, ja. Mein zweites Album ist rausgekommen, Primetime.
Ich möchte über all diese Dinge reden. Wir können beim Album anfangen, weil das ja quasi eines der zentralen Geschehnisse diesen Jahres ist. Primetime ist wieder ein fantastisches Album geworden. Ich finde es so interessant, wenn man es vergleicht mit Madonna Horror Complex, dann ist es so ein bisschen, ich finde es gar nicht poppiger, aber ich finde es irgendwie es fühlt sich so ein bisschen griffiger an, es fühlt sich ein bisschen an, als hättest, also man merkt so deine Erfahrung, die da irgendwie aus der ganzen Madonna-Horror-Komplex-Zeit auch mit eingeflossen ist, wie du einfach anscheinend, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber widersprich mir gerne, wie du anscheinend irgendwie noch zielsicherer Lieder schreibst und Songs schreibst, wie du so mehr noch weißt, wo du ankommen willst bei so einem Song.
Ja, das freut mich sehr, dass man das mitbekommt, aber für mich selber habe ich noch immer das Gefühl, eigentlich vor jedem Song, vor dem ich sitze, dass da die gleichen großen Fragezeichen sind. Ja. Aber natürlich entwickelt man sich weiter und mir war es aber vor allem auch wichtig, dass die Songs eine andere Ausstrahlung haben. Also Madonna Horrorkomplex, da habe ich mich ja auch ganz viel mit Fragen auseinandergesetzt und ich war selber in einem extremen Prozess, in dem habe ich mich selber irgendwie aufgeräumt ganz viel und vom patriarchalen Ideen und Normen versucht zu lösen und von so Stimmen, die irgendwie mich so sehr definiert haben.
Ja.
Das war aber auch, ja, halt ein Schreibprozess während eines so emotionalen Prozesses und den habe ich einfach Leute mitgenommen. Mhm. Und irgendwie der letzte Song, den ich geschrieben habe, war Frei. Und das war auch der letzte Song auf dem Album dann und ich dachte so, ja okay, wo gehe ich jetzt als Künstlerin hin, auch dramaturgisch? Und ich hatte das Gefühl, dass ich auch nach dem Album Madonna Horror Komplex und nach dieser ganzen Zeit, in der ich mich aus einer Beziehung getrennt habe, von ArbeitskollegInnen getrennt habe, aus Strukturen getrennt habe, von ganz vielen Ideen, dass ich jetzt irgendwie auch so eine Freiheit, neue Freiheit spüre und ich wollte die irgendwie auch festhalten und so ein anderes Selbstverständnis als Frau und auch als Künstler. Das war mir wichtig. Natürlich feiere ich jetzt nicht nur und es gibt jetzt nicht nur Songs über Freiheit und Gutfühlen, sondern auch traurige Songs, in denen ich so meine Familiengeschichte verarbeite und was weiß ich. Aber ja, auf jeden Fall mit einem anderen Selbstverständnis. Das war mir wichtig.
Ich finde das aber so faszinierend. Du warst ja bei, wir haben es ja gerade gesagt, bei Sing meinen Song Anfang des Jahres in Südafrika dabei mit den ganzen KollegInnen. Und das ist ja schon eine Show, die, glaube ich, als MusikerIn wahnsinnig viel Spaß macht, weil es einfach sehr witzig ist, mit denen allen die ganze Zeit abzuhängen und gemeinsam Musik zu machen und sich gegenseitig zu covern und so. Aber das ist ja, glaube ich, auch für viele ein nochmal so ein Karriereboost. Also ich glaube, dass das kommerziell natürlich auch die Plattenfirma gerne sieht und alle irgendwie super finden, wenn man als Künstler bei Sing Meinen Song positioniert ist und da mitmachen kann. Glaubst du, dass dich das, also ich frage das nicht, weil ich es hören würde, weil ich es nicht höre, aber ich würde trotzdem gerne wissen, ob das im Kopf rumspukt. Glaubst du, dass das dein Songwriting dann auch irgendwie beeinflusst hat, weil du gedacht hast, so ja, ich habe jetzt hier so ein bisschen an den Mainstream angedockt, jetzt muss ich irgendwie auch mainstreamiger klingen oder so? Weil ich würde mich das fragen, wenn ich dann da wäre, wenn ich vorher eben so ein Album wie Madonna Horrorkomplex gemacht hätte und dann bei so einer tierischen Mainstream-Show bin, dann würde ich, glaube ich, wenn ich danach mich hinsetze, um Songs zu schreiben, würde mich das wahrscheinlich schon so ein bisschen korrumpieren. Also ob ich es dann abschütteln kann oder nicht, ist dann die große Frage. Aber ich frage mich, ob einen das so beschäftigt.
Das hat mich auf jeden Fall beeinflusst, in meinem Songwriting da zu sein. Auf verschiedene Art und Weisen. Also vor allem war es bei mir aber so, dass ich Angst davor hatte, ganz emotionale Dinge zu sagen. Also ich glaube, oft habe ich halt so lyrische Pirouetten getanzt und ganz viel auch mit dem Augenzwinkern. Das habe ich mir auch noch beibehalten natürlich. Und es gibt noch immer viele sprachliche Bilder, die keiner versteht. Und die super unzugänglich sind. Und auch unzugängliche Songs. Keine Sorge. Aber für mich war es spannend zu sehen, wenn ich einen Song performe, der jetzt nicht von mir geschrieben ist und wo auch nicht, also davor dachte ich so, jeder Gitarrensound muss Ali Neumann sein und edgy und jeder Satz, am besten jede Silbe.
Ja.
Da habe ich gemerkt, okay, also auch wenn ich einen Song singe, der vielleicht bei jemand anderem ganz anders wirkt, wie viel man als KünstlerIn mitbringt, also wie viel die eigene Stimme, die eigene Präsenz, wie man was performt, auch schon die künstlerische Identität ist und dass es alles mit reinspielt. Es war irgendwie auch eine gute Erfahrung, so direkte Songs mal zu singen, so emotional direkte Songs, wie die von den anderen KünstlerInnen. Und ja, ich glaube auf jeden Fall so ein Song wie Lebenswerk für meine Mutter, das hätte ich davor mich gar nicht getraut, so emotional die Hose ganz so runterzulassen. Und da hat mir Sing mein Song so ein bisschen die Angst davor genommen oder sogar das als so was Erstrebenswertes und eine große Aufgabe für mich, noch ehrlicher zu sein und mich nicht zu verstecken. Hinter so cool sein, hinter Stylo sein, hinter... Ja, deswegen bin ich sehr, sehr dankbar über die Erfahrung, weil ich ganz viele Limitierungen auch vor allem gelöst habe. Wer ich bin, wer ist Ali Neumann, wie klingt Ali Neumann, was kann ich, was darf ich. Ja. Das hat sich so ein bisschen erweitert und das ist natürlich erstmal dann so eine Umbruchphase, in der man dann wieder ganz neue Antworten suchen muss. Aber ist auch mal schön, Türen gehen auf.
Aber das ist ja total geil, weil das ist ja das bestmögliche Outcome, das man aus so einer Sendung haben kann. Weil wie gesagt, ich hätte gedacht, dass er das viel mehr einschränkt und du hast da so eine totale Freiheit gewonnen durch die Teilnahme.
Absolut. Also ich habe ja auch zum Beispiel da was auf Polnisch gecovert und sowas. Ein Song, der eigentlich deutsch ist, von Silbermond, Mein Osten. Da geht es eigentlich um das zerrissene Gefühl, dass man zu seiner Heimat in Ostdeutschland hat, also aus deren Perspektive. Und ich dachte, okay, so ein zerrissenes Gefühl habe ich natürlich irgendwie aus meiner polnischen Heimat. Mhm. Ach, gerade mal nicht so, gerade sehr schön in Polen. Gerade freue ich mich. Aber da habe ich dann so einen polnischen Song draus gemacht mit polnisch-folkloristischem Einfluss. Und das sind ja Sachen, die auch wiederum viel verquerer sind, die ich sonst auch gedacht hätte, das passt jetzt gar nicht, wer will das hören irgendwie in Deutschland. Mhm. Und ich habe das in den deutschen Mainstream gebracht, polnischen Kehlkopfgesang. Also das ist auch nochmal eine neue Freiheit, auch Sachen zu machen, die ungewöhnlicher sind. Und das darin auch bestätigt zu werden, war auch schön. Also es ist gar nicht nur, mach nur direktere, emotionalere Sachen und was mainstreamiger ist. Es hat mich in ganz vielen Dingen befreit. Sowohl in emotionale, direkte Texte, als auch darin, verquerere Sachen zu machen. Also sehr gute Erfahrungen singen mein Song. Und ich habe mich auch so darauf gefreut, aus Spaß. Und natürlich dachte ich auch, es ist eine tolle Plattform, toll, dass ich als Indie-Künstlerin diese Möglichkeit habe und das Vertrauen bekomme von der Produktion. Aber es war dann nochmal alles toller, als ich dachte.
Das ist mega cool. Das ist wahrscheinlich eine Quatschfrage, aber für mich als Zuschauer und als jemand, der auch weiß, wie die Medien funktionieren, ist natürlich immer die Frage, wie viel da so geplant ist und wie viel so von RedakteurInnen an dich herangetragen wird. So, ja, willst du nicht das covern oder könntest du dir vorstellen, das zu covern oder so? Seid ihr da total frei oder wird da so ein bisschen so eine Richtung vorgegeben?
Also die KünstlerInnen geben ihre Songs zur Verfügung, dann gibt es so einen Pool und dann heulen sich die anderen das an und dann muss natürlich so ein bisschen, es können ja auch Leute sich den gleichen Song aussuchen.
Naja.
Natürlich wird darüber gesprochen, ja, wieso willst du den Song machen und man versucht dann halt eine Lösung zu finden von der Redaktion aus, dass es für alle gut ist. Mhm. Aber ich war auch ganz schön schockiert davon, wie ungeskriptet diese Sendung ist. Also wir saßen da tatsächlich, ohne dass irgendwann auch nur eine einzige Person reinkam. Also das Einzige, für das es einen Stopp gab, war Toilettenpause. Ansonsten, ja.
Und das ist, ich finde das so cute, wenn man euch auf Insta folgt. Ich folge ja auch Johannes, der war ja auch schon hier. Und ich finde das so cute, dass ihr euch mittlerweile jetzt immer alle gegenseitig auf euren Konzerten so ein bisschen bombt und besucht und auf die Bühne rennt und so. Das ist ja, da sind ja tatsächlich Freundschaften, also wirkliche Freundschaften entstanden.
Da sind auf jeden Fall auch richtige Freundschaften entstanden. Ich finde es auch ganz, ganz tolle Musik entstanden dabei und es ist natürlich auch schön, dass man nochmal die Chance hat, das zu spielen. Stefan Silbermond auch bei mir auf meiner Berlin-Show mit mir Seltsame Welt gesungen und das war einfach so ein schöner Moment und wir haben es damals in der Wuhlheide bei ihrem Konzert gesungen. Einfach für die Songs ist es schön, aber ja, wir haben uns richtig gut verstanden. Also es war auch eine besondere Gruppe, die war so sehr ausgewogen und alle haben sich selbst nicht so ernst genommen und hatten guten Humor. Das war toll, wir haben ganz viel voneinander gelernt. Ja.
Dann kam das Album raus, dann hast du das Album geschrieben, das Album kam raus. Dann bist du auf Tour gegangen. Ich habe gesehen, das war ja du hattest ja so einen Aufbau auf Tour dabei, wo du in so einer Art Leuchtkasten performt hast, der so mega sperrig auf der Bühne war. Also wenn die Bühne ein bisschen kleiner war, war die auch schon halb voll damit und die ganze Band musste sich da irgendwie drumherum einfinden. Warum hast du den mitgenommen?
Naja, ich hatte auch gar nicht mal so große Bühne teilweise und ich wollte halt irgendwie so ein Gefühl von Primetime und von Hollywood und von Größe vermittelt. Und wenn man und so ein Spiegelbox und vor allem halt diese ganzen Glühbirnen um diese Spiegelbox, die geben mir halt dieses Gefühl von, ich darf jetzt irgendwie hinter eine Kulisse gucken und
wie so
den Backstage rein,
wie so ein
Garderobenspiegel, genau, in einem Theater. Und das macht sich da rein, aber Spiegel sind auch irgendwie immer, Spiegel haben so viel Bedeutung für mich und man kann es in jedem Song anders nutzen. Also man kann irgendwie verschwinden in dieser Box und kommt aus dem Nichts von hinten rein und man kann mit sich selber in Dialog gehen, indem man sich im Spiegel ansingt. fand ich sehr, sehr vielfältig einsetzbares Mittel, diesen Spiegel deswegen. Und es sah einfach geil aus. Ja, deswegen Studio Clemens Zöffelholz, geiles Studio, geiles Licht, Dankeschön euch.
War der ätzend auf- und abzubauen. Also das ist ja dann so, ich kenne das ja, ich war ja auch mal auf Tour und dann, es ist als Musikerin ja schon Horror, überhaupt nach dem Konzert den Amp abzubauen und da irgendwie alles aufzurollen. Das macht ja gar keinen Bock. Man will eigentlich so jetzt... Man ist noch so euphorisiert und will irgendwie noch feiern und so. Und dann muss man da irgendwie, die Kabel aufrollen und denkt so, meine Güte, kann ich das nicht morgen machen oder so. Jetzt denke ich mir, dass so eine Spiegelbox wahnsinnig kompliziert aufzubauen. Die wird ja wahrscheinlich auf der Bühne aufgebaut oder die wird ja nicht am Stück da hochgehievt.
Nee, die wird auf der Bühne aufgebaut, ja. Aber die war so, dass sie gar nicht so kompliziert war. Man musste es eigentlich echt nur so ein bisschen aufstellen.
Okay.
Ich muss dazu aber auch sagen, danke an alle Leute aus meinem Team, die das machen, weil ich bin nicht die Spiegelbox auf- und abbaut. Also das machen andere Leute. Ich bin mittlerweile, gehe ich von der Bühne und früher habe ich dann abgebaut, aber jetzt muss ich direkt zum Merchstand und dann versuche ich natürlich mit den Menschen zu sprechen und ein bisschen Autogramme zu geben und Fotos zu machen und mit den Leuten in Kontakt zu kommen.
Hast du da einen Unterschied gemerkt zur Tour, zur Madonna Horror Complex Tour zum Beispiel? Also so, dass andere Leute kommen, dass mehr Leute kommen, dass es auch so ein bisschen andere Crowd ist, vor der du jetzt spielst, eben durch Sing meinen Song und so?
Ja, und das war natürlich auch super spannend für mich. Wer kommt jetzt zu meinen Shows? Ja. Davor meine Fans, die kannte ich ganz gut, die habe ich mir über die Zeit langsam zusammengespielt und kannte tatsächlich sogar richtig viele einzelne Gesichter. Und wusste von, die haben mir auf Instagram geschrieben, die haben mir auf Facebook geschrieben, die haben mir ein Fan, also ich konnte es wirklich zuordnen. Jetzt wird es immer mehr, was mich sehr, sehr freut und es kommen aber richtig gute Leute dazu. Also das Sing mein Song-Publikum, das sind auch ganz viele Menschen, die sehr wohlwollend sind und die MusikliebhaberInnen sind, also die auch mit verschiedenen Genres mitgehen. Das heißt, es ist für mich eigentlich optimal, das Publikum, da ich so gerne Genre switche. Ja, da haben sich ganz viele Menschen gefunden. Von 7 bis 74 Jahre. Bei fast jedem Konzert war jetzt von 7 bis 74. Klar, die meisten Menschen sind noch immer so in meinem Alter selber. Ja. Und auch viele mit bunten Haaren und so, die könnten alle meine Schwestern sein. Und jetzt kommt da immer mehr dazu und alle sind aber sehr achtsam miteinander und es ist trotzdem noch immer so ein wholesome Gefühl auf meinen Konzerten. Also die Großen stehen immer noch hinten und die Kleinen vorne und alle geben so Acht. Das schreiben mir auch viele Menschen, dass sie nach Hause gekommen sind, das Gefühl hatten, es war ganz viel Liebe im Raum und niemand hat die angerempelt. Und das ist natürlich das Größte für mich, wenn das irgendwie meine Musik so einen Ort schafft und solche Menschen zusammenbringt. Und bin da sehr froh, dass ich damit diese Leute anziehe. Gute Leute.
Ja. Gute Leute. Du warst das letzte Mal vor 3 Jahren hier. Das ist ja echt, das ist ja eine sehr lange Zeit. Das ist 3 Jahre her, dass wir uns gesehen haben. Ist das nicht...
Ist das 3 Jahre her?
Ja, krass, ne? Ziemlich genau vor 3 Jahren lief die Folge mit dir.
Ich dachte auch, das war auf jeden Fall nämlich auch zu so einer Jahreszeit.
Genau.
Krass, die Zeit geht echt schnell rum, ne? Ja. Aber wir sind fresh geblieben.
Du siehst besser aus als jemals zuvor. Ich bin ein bisschen älter geworden, aber du bist ja das blühende Leben.
Nee, du auch.
Danke, das sagst du, weil es stimmt.
Ich bin erst hierher gekommen und habe ich gemerkt, ich habe das gleiche Tuch noch an wie letztes Mal. Da war ich so, okay, Nils denkt, ich wasche mich gar nicht, ne?
Ja.
Tue ich auch selten, aber dann...
Klar, das Tuch ist mir auch sofort aufgefallen. Ich habe sofort gedacht, was ist das denn?
Ich habe mich nochmal ein bisschen schnell umgezogen tatsächlich. Ich hatte den gleichen Pulli an, so einen weißen Strickpulli. Ich so, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Jetzt nochmal mit dem Tuch und dem Pulli.
Ja. Jetzt, diese Folge, also jetzt alle HörerInnen stehen jetzt kurz vorm Jahreswechsel und steuern auf 2024 zu. Ich finde, dieses Jahr hat, also wenn wir es mal global betrachten, gab es vieles, wo man denkt, naja gut, das hätte nicht sein müssen. Es gab tatsächlich auch einige erfreuliche Ereignisse, du hast es gerade eben kurz angesprochen. Der Regierungswechsel in Polen ist einer davon, wo jetzt endlich wieder normale Menschen an der Macht sind, die nicht ganz so fürchterlich agieren, wie die PiS das getan hat, die ja jetzt auch noch, ich habe gelesen, den Posten gar nicht räumen wollen. Also jetzt, ich glaube, wenn die Folge jetzt rauskommt, wird das schon passiert sein, aber die quasi noch so lange, wie sie können, an dieser Macht festhalten, sei es nur eine Woche, extrem würdelose, rechte Vollidioten. Aber, wie gesagt, da hat jetzt der Wechsel stattgefunden, Gott sei Dank, und wir können hoffen, dass sich Polen schnell von diesen Typen erholt. Aber es gab natürlich auch, wie gesagt, es gab viel Aufruhr in diesem Jahr, es gab vieles, was gut lief, vieles, was nicht so gut lief. Was wünschst du dir für das kommende Jahr? Also jetzt erstmal nicht global und politisch gesehen, sondern so für dich. Du hast jetzt das Album, du hast die Tour, du hast die Show gehabt. Ist jetzt erstmal, sagst du jetzt mache ich erstmal ein halbes Jahr Füße hoch und ihr könnt mich alle mal oder Oder hast du schon große Pläne und sagst, ja, jetzt kommt Primetime, war jetzt erst nur die kurze Vorhut, jetzt kommt nächstes Jahr mein Triple-Album
mit
einer polnischen Blues-Seite, eine und so. Also, alles ist möglich. Was hast du da schon Pläne fürs nächste Jahr, für 2024?
Nee, nicht so richtig. Ich bin gerade in so einer Phase, in der ich mich so orientiere, aber ich habe ganz viele Sachen auf meiner Bucketlist. Also ich habe richtig Bock gerade wieder natürlich auf Kunst und auf Musik machen, mein großes Hobby. Ich freue mich aber vor allem auch nächstes Jahr nochmal Primetime zu spielen. Es war jetzt irgendwie alles ganz kurz, es kam gefühlt raus und jetzt war die Tour und auf einmal ist jetzt schon wieder das Jahr vorbei. Also ich bin emotional im Herzen noch ganz bei Primetime, aber ich freue mich auch irgendwie so, ja, ich hoffe mal was Polnisches schreiben. Da habe ich Bock drauf, das ist auf jeden Fall ein Plan. Ich fände es schön, noch mehr Orte zu schaffen und Events auch und ja, irgendwelche Vorwände, damit wir uns Polen connecten können. Vielleicht müssen wir jetzt ja weniger auf die Straße gehen und da habe ich ganz viele tolle Leute kennengelernt und jetzt brauchen wir andere Gründe, um uns zu treffen. Das heißt, irgendwas zu machen, um die polnische Community zu stärken, geile Musik machen. Ich freue mich auch wieder rumzufahren und irgendwie alle Menschen, die ich über das Internet kennengelernt habe und auf irgendwelchen Festivals zu besuchen und mit denen Musik zu machen. Ich finde es auch gerade ganz toll. Ich habe lange für mich selber so Musik gemacht, also Jahre und war ganz verbissen beim Schreiben und alles alleine und habe mich jetzt so geöffnet und finde, es macht unfassbar Spaß, mit Menschen Musik zu machen. Das ist cool. Und Frank Moody ist eine ganz tolle Funkband, die ich kennengelernt habe bei einem Festival. Mit denen habe ich auch schon an meinem Madonna Horror Komplex gearbeitet. Mit denen will ich mich jetzt irgendwie treffen und ins Studio gehen. Einfach geile Sessions, einfach geile Basslines zocken. Das ist mein allergrößter Wunsch wieder. Ja, und dann nochmal gucken, jetzt gerade, wo es so kalt wird, denke ich auch ganz viel wieder über Menschen ohne Obdach nach und wie man das irgendwie noch besser organisieren kann, dass wir in Deutschland vielleicht so bedingungsloses Wohnen einführen können und wie ich da irgendwie vielleicht meinen Beitrag zu leisten kann, weil ich habe richtig Bauchschmerzen. Ich kann, wenn ich das die ganze Zeit sehe, da wird mir richtig schlecht. Das ist echt krank. Also schwer drin zu genießen, wenn die Leute auf der Straße hier im Schnee liegen, in diesem Wohlstand.
Hm. Und hast du auch noch so persönliche Vorsätze? Willst du irgendwie mit dem Rauchen aufhören? Ich weiß gar nicht, ob du rauchst, aber willst du mit dem Rauchen aufhören oder willst du irgendwie einen Marathon schaffen zum Beispiel? Ein Marathon laufen, das scheint mir ein sehr klassisches Ali Neumann-Ziel zu sein. Oder ist einfach alles gerade...
Nee, also ich glaube, so in dem Sinne nicht. Also genau, wie jedes Jahr, Obdachlosigkeit abschaffen ist mein privater Wunsch.
Machst du dir so Vorsätze an Silvester, wenn es dann Mitternacht, dass du denkst, das und das und das will ich im nächsten Jahr machen?
Ja. Das mache ich schon. Ja. Also beziehungsweise ich brauche ein paar Wochen, um das dann zu sortieren. Ja. Weil das Ding ist, man muss sich auch entscheiden. Ich will mal so viele Sachen gerne machen. Ich habe so viele Ideen, denke so, boah, Drehbücher schreiben, Bücher schreiben, polnisches Album machen, Blues-Album. Ich muss wieder Fagott auf der Bühne spielen, Fagott endlich in die Popmusik bringen. Also es gibt so viele Sachen, die
das
man machen...
Das große Pop-Fagott.
Ja, das große Pop-Fagott. So viele Sachen, die man machen könnte, damit aber auch irgendwas dann wirklich... wahr wird, ist es gut, sich auch darauf zu konzentrieren. Natürlich kann man mehrere Sachen gleichzeitig machen, aber ich versuche jetzt schon so ein bisschen mich so zu ordnen in der Zeit und dann auch wirklich das anzugehen und dann auch wirklich mit einem Plan zu machen. Also oder die Pläne mache ich jetzt auch schon.
Also ich habe das Gefühl, dass Planen, also ich bin auch nicht gut im Planen. Ich würde sogar sagen, regelrecht schlecht im Planen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich mache mir zwar Pläne manchmal, habe so Ideen, was ich machen oder erreichen will oder so, aber dann so Pläne, so richtig Pläne machen, an die ich mich dann auch so strikt halte und die ich so umsetze, das ist irgendwie nicht so meins. Und ich habe immer so ein bisschen so den Vibe, dass wir da ähnlich ticken.
Ja. Genau, deswegen muss ich auch so aktiv mich hinsetzen, um Pläne zu machen. Und das ist wirklich so eine Zeit, die ich mir auch nehme, in der ich das versuche für mich einmal festzuhalten. Wenn ich jetzt gar nicht reagiere, was würde ich denn dann machen wollen? Also die Pläne an sich muss man dann immer wieder nachjustieren. Und ich bin auch sehr, sehr froh, aber dass ich ganz viele Menschen in meinem Leben habe, die mir dabei helfen, Struktur in meine Ideen reinzubringen. Das ist das große Geschenk, das ich habe. Vor allem mit meiner Managerin Missla, dass da Leute sind, die wohlwollend sind, mich zu verstehen. Bemüht und mir dabei zu helfen, meine Ideen umzusetzen, kreativ, musikalisch, aktivistisch, alles.
Sehr gut.
Deswegen, danke. So ohne die würde ich gar nicht hinbekommen.
Ja, das kenne ich. So Leute habe ich auch in meinem Leben. Bei denen muss ich mich auch mal dringend bedanken. So, jetzt ist es Jahreswechsel. Du warst vor 3 Jahren schon mal hier. Wir haben damals über deine ganze Herkunft geredet, wie du hier gelandet bist und so, über dein damaliges Album. Jetzt ist heute natürlich, dadurch, dass das hier unsere große Silvesterfolge ist, haben wir uns ein bisschen was ausgedacht. Dein Album heißt Primetime. Das ist ja ich finde auch das Artwork übrigens fantastisch von diesem Album. Es sieht echt einfach wahnsinnig gut aus. Und klingt aber auch wahnsinnig gut. Vor allem auch die Singles und das finde ich übrigens auch sehr interessant. Deine Single-Politik ist auch etwas, was ich noch gar nicht verstanden habe, was ich aber deswegen super finde. Weil, also ich glaube, jeder andere, der an deiner Stelle gewesen wäre, hätte jetzt einfach ohne Ende Balladen rausgeballert nach Sing meinen Song, weil man weiß, Balladen gehen immer und dann jetzt auch, wenn es ein bisschen kälter wird, komm, schöne Ballade, schöne Powerballade und so, das zieht dir die Wurst vom Teller und du veröffentlichst eine Abtempo-Nummer nach der anderen, hast jetzt mit Primetime auch, es ist der Opener des Albums und eigentlich sind so Musikkritiker, sagen immer, ja, ich mag natürlich das vorletzte Lied am meisten, aber für mich ist das auch der totale Hit dieses Albums. Ich liebe diesen Song so sehr. Ich finde den fantastisch. Ich liebe diese sehr crispe Gitarre, die man da die ganze Zeit hört, die irgendwie so sehr trocken durch diesen Song fangt. Es ist sehr Bilderbuch, als wir alle Bilderbuch geliebt haben. Also für dich als Künstlerin und Musikerin ist es wahrscheinlich anders. Ich komme mit denen überhaupt nicht mehr mit. Ich checke überhaupt nicht mehr, was sie von mir wollen mittlerweile musikalisch, wenn ich die so höre und bin super confused. Das bin ich bei dir zum Glück nicht, sondern sehr, sehr, sehr glücklich, wenn ich das Album höre. Und wie gesagt, Primetime, der große Hit. Das Video von Primetime hat ja der liebe Kollege Kim Frank gemacht.
Ja.
Der ja gerade wieder in aller Munde ist, weil er eine fantastische Doku über seine Band echt gemacht hat, aus altem Originalmaterial, das er damals gefilmt hat. Und uns nochmal so die ganze Band. Hast du die gesehen, diese Doku?
Oh, da fragst du was. Jetzt könnte ich gleich wieder weinen. Ich selber bin ein riesen echt Fan,
ja,
nach wie vor. Und ich habe auch noch so diesen Brief, weiß gar nicht, meine Grundschullehrerin, Kindergärtnerin oder so, der beginnt so: Hi, ich bin Ali, die mit den Echt-Songs. Ich habe geschafft auf Gymnasium. Nur damit man weiß, wie groß das Thema für mich war. Ja. Und es war eine große Motivation auch für mich, irgendwie Musik zu machen, weil ich halt gesehen habe, ich bin ja, als ich nach Deutschland gekommen bin, so in den Norden gekommen und nach in der Nähe von Flensburg. Und da kommen die einfach her. Und boah, Ikonen, Riesen-Ikonen. Jeder wusste natürlich, auf welchem Bauernhof die wo gewohnt haben und welches Klassenzimmer und wo in welcher Aula die ihr erstes Konzert gespielt haben, so mäßig.
Ja.
Das hat mich auch krass darin bestärkt, das wirklich zu machen als Kind, so am Ball zu bleiben, Musik zu machen. Mein erster Produzent war dann auch Franz Plaser, der echt Musik gemacht hat, weil ich war so, natürlich, ich will dahin. Und Kimi und ich, wir sind jetzt seit Jahren gute Freunde und arbeiten viel zusammen. Ich habe meinen ersten Film mit ihm gedreht. Und wir
war
haben
ja auch sein erster Film, glaube ich, ne? wo du mitgespielt hast.
Ja, sein erster Film, mein erster Film, meine Musikvideos gemacht, alles Mögliche. Ja, und dann auf einmal kommt diese Echt-Doku und hat er mich gefragt, ob ich mit echt, also mit denen zusammen zum ersten Mal das gucken will, ne?
Ja.
Ich konnte das überhaupt nicht fassen. Also ich dachte, hä, irgendwie alles fügt sich und alles kommt zusammen und das habe ich ja gar nicht so aktiv forciert. Ich muss jetzt irgendwie immer an echt dranbleiben, so.
Ja.
Und es war sehr emotional für mich natürlich, weil es einfach, weil ich so eine absurde Verbindung habe, mir so viel bedeutet, aber auch weil diese Dokumentation, ob man echt Fan ist oder nicht, so ehrlich ist. Ich habe, ist auch krass, dass sie alles an Material haben und einfach alles festgehalten haben aus dieser ganzen wilden Zeit und wie ehrlich aber auch alle mit sich selber sind und wie reflektiert und wie so dieses Bestehen von mehreren Realitäten und verschiedenen Gefühlen irgendwie auch okay ist und zugelassen wird. Und ich finde die sehr versöhnlich mit sich selbst und seiner eigenen Geschichte und vielleicht mit Sachen, die nicht gut gelaufen sind. Und ich habe ganz viel aufgeräumt irgendwie und Leute angerufen, nachdem ich diese Doku gesehen habe und war so, hey, übrigens, ich weiß, jetzt 10 Jahre her, aber es ist immer noch nicht zu spät.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Weil die dich aber auch so gebackflasht hat sozusagen in die Zeit, als die für dich so bedeutsam waren.
Ja, oder weil die sich vor allem Kim in der Doku so ehrlich ist und sich traut, sich so einzugestehen, wie er vielleicht Sachen damals anders gesehen hat, anders wahrgenommen hat. Haben wir uns eigentlich gegenseitig gefragt, wie es uns geht und all diese Fragen, die aufgemacht werden, davon habe ich auch ganz viele eigentlich mir damals nicht gestellt. Und gar nicht nur damals, in der Jugend sind bestimmt Freundschaften auseinandergegangen oder Bands wegen irgendwelchen weirden Sachen, sondern das passiert ja immer noch. Und es ist einfach Ja, ist eine Dokumentation, die, finde ich, sich sehr für offene Dokumentation und Austausch und ausspricht. Weniger Annahmen, mehr Sicherheit vielleicht so, wenn es um Gefühle und Beziehungen geht.
Ja, das ist eine tolle Doku, das stimmt. Die ist sehr, sehr empfehlenswert, als wer die noch nicht gesehen hat, in der ARD-Mediathek, sie zu finden. Direkt neben der großen Viva-Doku, jetzt ist ja auch gerade 30 Jahre Viva, wo wir alle irgendwie nochmal diese alten Zeiten aufleben lassen. Und so. Aber das, diese Echt-Doku ist wirklich sehr, die hittet anders, wie die jungen Leute von heute
hittet
sagen.
Hittet anders, ne?
Das finde ich auf jeden Fall. Kim, der Sänger von Echt, hat ja jetzt auch sein aktuelles Video wieder gemacht, eben das Video zu Primetime.
Da waren wir, ja, stimmt.
Genau, da waren wir. Und das ist ein sehr witziges Video, das ist so ein bisschen Be Kind Rewind-mäßig. Du springst da in verschiedene Rollen aus verschiedenen Filmen, ikonische Rollen. Ich habe die meisten erkannt, ich habe nicht alle erkannt, ich habe mir aufgeschrieben, wenn ich alles erkannt habe. Also man sieht dich als Slash natürlich, yeah. Guns N' Roses. Auch kurz als Axl Rose,
yeah.
Aber das Slash ist natürlich, sieht natürlich geiler aus. Man sieht dich als Matrix, ich weiß gar nicht, bist du Carrie-Anne Moss oder Keanu Reeves? Du bist Keanu, natürlich. Und da musst du dich auch nicht zwischen der roten und der blauen Pille entscheiden, sondern zwischen dem Katjes Herz oder dem gute Zeiten, schlechte Zeiten Weingummi, was natürlich auch, was natürlich auch sehr, sehr schön ist. Als Rocky sieht man dich,
yeah.
Natürlich ganz wichtig. Britney aus dem Toxic-Video.
Yes.
Und zwar sowohl als Stewardess als auch in dem roten Catsuit. Also die zwei
wichtigen Outfits. Das eine ist, oh mein Gott, jetzt bin ich schon wieder selber durcheinander. Der rote Latexanzug ist aus Oops, I Did It Again.
Echt? Das ist Oops, I Did It Again?
Ja.
Ah, stimmt.
Genau. Toxic ist.
Toxic ist nur die Stewardess.
Es ist ein ähnlicher, also da hat jemand schwarzen Latex.
Ich dachte, das wäre beides Toxic. Aber stimmt, ja, stimmt, das recht.
Es ist verwirrend, weil sie hat rote Haare nämlich in dem Video von Toxic und ich habe ja rote Haare. Deswegen sind alle ganz verwirrt.
Und I'm a Slave for You, da hatte sie, glaube ich, nur die Schlange, ne? Das war das Video mit der Schlange.
Ja, das haben wir auch versucht nachzustellen, aber ich habe da ganz komisch getanzt, das mussten wir leider rausschneiden.
Okay, also aber auf jeden Fall die iconic Britney-Looks irgendwie alle nachgemacht. Dann sieht man dich als Pamela Anderson.
Ja.
Natürlich, Baywatch-Style. Man sieht dich in der Talkshow als David Bowie, in so einer Late-Night-Show.
Mhm.
Dann als Take That, vor allem Howie, glaube ich, das war der immer die Mütze auf hatte. Ne? Das wird ja dieses Take That-Video, also Back to Good, das große Take That-Video nachgemacht. Das sind alle Rollen, die ich erkannt habe. Ist mir irgendetwas entgangen, frage ich mich. Es gibt diese Verhörszene, da wusste ich nicht, soll das einfach nur eine Verhörszene sein oder bezieht ihr euch da auf was Konkretes?
Da haben wir uns auf Tatort bezogen.
Ah ja, okay.
Auf die deutsche Primetime. jetzt muss ich gerade selber überlegen, was da dann noch alles drin
dann gibt's
war.
Es waren ja schon viele. Von dem Privatflieger,
das ist die Haarspray-Werbung.
Ah ja,
die ikonische.
Drei Wettertaft quasi. Die Frisur sitzt, in München die Frisur sitzt, Drei Wettertaft. Und dann jetzt überlege ich, dieses mit dem Schneebesen-Mikrofon in dem roten Ballkleid.
Ah, ja, das sollte eine Sektwerbung sein.
Ah, ja.
Ich denke mal, ich darf keine Marken sagen.
Also ist dann, wo ist der Deinhard, ist das oder das? Ja. Nee.
Hm?
Ist das, wo ist der Deinhard? Ich weiß nicht mehr, welche Sektwerbung das
ist. Nee, das ist Rotkäppchen.
Ah, ja.
Oh mein Gott, darf ich das jetzt?
Ja, du darfst ja alles
Werbung
sagen. Wir sind ja
Rotkäppchen-Werbung.
Wir dürfen sagen, was wir wollen.
Ach, okay, grandios. Okay, super. Dann habe ich noch eine Pizza.
Nein,
mehr.
Adidas.
Dann gibt es noch so eine Pizza-Werbung auf jeden Fall. Dann haben wir noch eine Schlagerparade.
Ja.
Als erstes.
Ja.
Mit der hat man am Ende mal so einen Gutschein noch gewonnen.
Ah ja.
Verstehe. Ja, ich tu.
Ich finde es übrigens geil, am Schluss.
Fußball ist auch
stimmt.
Drin.
Oh ja, stimmt, natürlich Fußball, ganz vergessen. Ja, aber da bist du quasi die polnische Nationalspielerin.
Ja, polnisch, es ist polnisch-ukrainischen Schal, habe ich da gemacht.
Aber du hast ein
Polska-Shirt,
ein Polska-Trikot an.
Ah ja, Polska-Trikot, Polska-Mütze und polnisch-ukrainischen Schal von irgendeinem Derby oder so.
Also es soll kein bestimmter Fußballer, keine bestimmte Fußballerin sein.
Nee, das war einfach das, was wir zu Hause haben.
Ja. Ich finde übrigens geil bei Primetime am Schluss dieses, wie das Schlagzeug so mit so in so auf so einem Samba endet, auf so einem Samba-Rhythmus endet.
Ja, Props an Markus Ganter, fand ich auch eine richtig geniale Idee.
Ja.
Hat er irgendwie so gebastelt und mir geschickt und ich war so, ja, auf jeden Fall
mega, gut.
Mega mit diesem Samba-Ende. Ja. Hat auch Spaß gemacht live. Und nochmal an Leon Krag, meinen Gitarristen, für dieses coole Gitarrenriff.
Ja.
wollte ich mal ganz kurz poppen.
Ja, das ist ein Mega-Lick. Ich drifte andauernd ab, denn mein Team hat sich was für uns beide überlegt, und zwar inspiriert von deinem Primetime-Video, weil in dem Primetime-Video so viele Filme und Serien zitiert werden und so weiter und so fort, haben sie für uns beide ein Primetime-Quiz geschrieben. Ich habe das auch noch nicht, ich weiß die Fragen nicht, die sind hier wohl hinten drauf, und wir müssen uns da jetzt beide durchhelfen durch das große Primetime-Quiz, extra für Ali Neumann. Hier ist auch ein kleiner Brief, der hier steht. Lieber Ali, lieber Nils, die Redaktion der Nils Buckelberg Erfahrung hat sich das neueste Musikvideo zu Alis Megasong Primetime mal genauer angeschaut. Hier spannende Querverweise auf andere Musikvideos und Filmklassiker gefunden und sich gedacht, dazu machen wir doch mal ein richtig schönes Quiz. Also, mal schauen, wie gut ihr zwei euch auskennt. Let's go. Bist du bereit?
Oh, ja, ich bin bereit. Das muss ja. Ich bin immer sehr aufgeregt. Wenn so Quiz-Sachen da sind, da kriege ich direkt wieder so ein bisschen so ein Testgefühl aus der Schule, weißt du, wenn du das verteilt, wenn Vokabeltest, ich so. Oh.
Aber warst du jetzt nicht mal in irgendwelchen Fernsehquizzen zu Gast? Ich entwickle da so einen komischen Ehrgeiz, wenn ich da eingeladen werde. Ich will dann so, weil ich so gerne quizze. Ich finde das immer, ich bin frühzeitig von der Schule abgegangen. Und weil ich bei Viva war mit 17 und das einfach interessanter war, als in die Schule zu gehen, Riesenüberraschung für einen 17-Jährigen. Und dann, seitdem ich aber nicht mehr zur Schule gegangen bin, hatte ich immer die Angst, doof zu sein. Also ich hatte immer die Angst, ich bin jetzt dumm, weil ich die Schule nicht beendet habe. Und habe deswegen immer extrem viel gelesen. Und jetzt habe ich aber so viel unnützes Wissen in mir. Und deswegen freue ich mich über so ein Quiz, weil ich da immer die Hoffnung habe, endlich der Ort, an dem ich das anwenden kann.
Geil. Ja, und ich denke immer, ja, ich habe doch jetzt schon für die ganzen Vokabeltests gelernt. Das habe ich doch genug bewiesen. Muss ich nochmal? Ja, nee, ich war bei Menschenraten, fällt mir gerade auf.
Oh, stimmt, da war ich auch.
Ja, aber ich habe immer Angst, dass irgendwelche großen Allgemeinbildungslücken bei mir auffliegen.
Ja. Das ist ja Gott sei Dank da nicht so erforderlich im großen Menschenraten.
Genau, deswegen war ich so, okay, da kann ich hingehen. So Intuition, Gefühl.
Ja.
Okay, let's hit it.
Ja.
Lass uns einfach gucken.
Das große Menschenraten, die fantastische Show unseres lieben gemeinsamen Freundes Aurel. Und jetzt kommen wir aber hier zum großen Primetime-Quiz. Wer so ein Musikvideo macht, der muss auch durch ein Primetime-Quiz durch.
Das ist ja.
Das tut mir leid, da kann ich jetzt leider nicht, das kann ich jetzt nicht zurücknehmen.
Nee, ich habe es mir verdient. Nein, ich freue mich auch, das ist gut. Ich möchte meine Ängste überwinden. Auch ein neuer Vorsatz für das neue Jahr.
Sehr gut.
Und deswegen starten wir jetzt hier mal direkt mit diesem geilen Quiz.
Okay, die erste Frage lautet folgendermaßen. Es sind auch immer Multiple Choice, deswegen das schaffen wir. Erste Frage. Die zweite Sequenz in Alis Video verweist ganz klar auf das Musikvideo November Rain von Guns N' Roses. Findet heraus, welcher dieser Trivia-Facts zum Musikvideo nicht stimmt. Wir haben jetzt drei Facts und wir müssen sagen, welcher nicht stimmt. A. Als das Video zu November Rain 1992 veröffentlicht wurde, war es das bis dato teuerste Musikvideo aller Zeiten. Das ist der erste Fact. Zweiter Fact. Ein Zehntel des Produktionsbudgets floss in den Bau der Kapelle in der Wüste, vor der Slash und du ja auch in deinem Video stehst und sein Solo spielt. Und C, das Video bekam 8 Nominierungen beim Video Music Award 1992, erhielt aber wegen der Länge von mehr als 9 Minuten keine Auszeichnung. Und wir müssen jetzt sagen, was nicht stimmt.
Also, ich würde sagen, das Zweite stimmt nicht. Die Kapelle...
Glaubst du? Ich glaube, das ist schon ein Zehntel des Produktionsbudgets. Nehmen wir an, das Produktionsbudget war 100.000 Dollar. Wird wahrscheinlich sogar mehr gewesen sein, aber nehmen wir an. Dann bauen sie dafür 10.000 Euro so eine Kulissenkirche dann in die Wüste. Könnte schon stimmen.
10.000 Euro, ein Zehntel des Budgets. Ja gut, stimmt. Videos waren ja damals auch günstiger. ja.
Aber ist das teuerste, war es das teuerste? 92, das teuerste, ich überlege die ganze Zeit, was damals so das teuerste Musikvideo war.
Das ist so ein einfaches Video. Nein, Thriller und so war bestimmt safe teurer. Ja. Das ist nicht das teuerste Video.
Aber da ist ja, was man bedenken muss, bei November Rain sind ja die ganze Zeit diese Hubschrauber-Geschichten, diese Hubschrauberflüge. Es ist ja alles immer aus dem Hubschrauber gefilmt, das Solo und wie sie da rumstehen und so. Das war, glaube ich, richtig sackteuer damals. Deswegen kann ich mir das schon vorstellen, dass das 92 auf jeden Fall das teuerste war. Das ist bestimmt teuer. Also Thriller war 84 oder so, 85. Und dann so ein 9-Minuten-Video, das war schon, da ist ja auch diese Hochzeit und so, das sind schon aufwendige Sets da überall. Also ich würde, meine Intuition würde sagen, das mit dem Video Music Award stimmt nicht, weil ist das scheißegal, ob es 9 Minuten ist oder 3 Minuten oder 100 Minuten, wenn es ein Musikvideo ist, ist es ein Musikvideo. Dass die Auszeichnung so an die Länge gekoppelt ist, finde ich irgendwie so, kommt mir weird vor.
Ja, vor allem dieses hätte das gewonnen, wenn nicht das.
Ja.
Also, ja, genau, wie also hätte das gewonnen, wenn
ja,
genau. nicht?
Wenn es nominiert war, dann hätte es ja auch gewinnen
genau,
können.
Genau, das finde ich weird daran, aber alles andere wundert mich auf jeden Fall auch.
Okay, also ich habe mir wurde gesagt, hinten drauf steht die Antwort, wollen wir uns auf C einigen, wollen wir uns auf diese Award-Sache einigen? Okay. Jetzt geht's um uns beide. Jetzt geht's uns beiden an den Kragen. Hier ist die Antwort. Antwort C.
Wir
sind einfach die Brains.
Wir sind Brains.
Hier ist die Antwort. Hintergrund dazu, das Musikvideo ist 1992 zwar wie eine Bombe eingeschlagen, wurde aber kaum ausgezeichnet. Es gab 2 Nominierungen bei den Video Music Awards für beste Kamera und beste Art Direction und erhielt hier nur die Auszeichnung für die beste Kamera. Beim Jahrescountdown von MTV wurde es letztendlich zum besten Video des Jahres 92 gekürt. War auch ein sehr gutes Video, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ich finde, und ich vergesse immer, wie es heißt, es gab dann damals von der Use Your Illusion noch einen Song von Guns N' Roses. Das kam, glaube ich, danach raus. Das fand ich noch geiler, weil da ist das Gitarrensolo so, dass Slash aus dem Meer kommt und auf dem Kopf eines Delfins steht und dann das Solo spielt. Und das fand ich immer, also wenn man schon postet, ist das so das Coolste, was es gibt, oder nicht?
Auf einem Delfin stehen, ja. Das ist so geil.
Ich finde den bis heute irgendwie cool. Das ist irgendwie. Ich folge dem auch seit Ewigkeiten auf Instagram und der ist auch der Einzige, der immer so oben ohne Bilder postet von irgendwelchen Comics oder so und aber nie gesperrt wird dafür. Weil ich glaube, sogar Instagram hat Angst vor Slash.
Das kann sein, er hat einfach so eine krasse Whitelist bekommen, der kann posten, was er will.
Genau.
So.
Genau.
Wir wollen keinen Ärger mit ihm. Geil.
Ja, der ist extrem lässig. Hast du Guns N' Roses gehört früher? Oder hörst du auch noch heute Guns N' Roses?
Ich höre, ja, also wenn es in der Playlist da ist und wir in der Gruppe sind, auf jeden Fall da, aber ich fahre jetzt meistens nicht Bahn und höre noch Guns N' Roses und gucke irgendwie dann nostalgisch aus dem Fenster.
Aber früher hast du Guns N' Roses?
Früher habe ich Guns N' Roses viel gehört, ja.
Welches war dein Lieblingsalbum?
15 oder
ja.
so ein.
Ja, jetzt auch für 15 ist das auch super, finde ich.
Ja, da musste man einfach, also ich hab's nicht viel gehört. Es war für mich auf jeden Fall immer so ein bisschen zu glammy.
Ja.
Aber es war sehr groß auf jeden Fall immer. Ich war immer eher so Richtung White Stripes und so ein bisschen kleiner. Aber man musste natürlich den Rockkanon für die Molotow-Partys und so können. Für die ganzen Mittwoch-Indie-Nights.
Ich habe mir damals im Karstadt in Wesseling habe ich mir das erste Guns N' Roses Album gekauft. Also mit Paradise City und so. Da war dann sogar noch so ein Aufkleberbogen drin. Mit so, wo so dieses, es gibt auch dieses Comic-Kreuz, dieses Kreuz, wo deren Köpfe so als Totenköpfe, als Comics so drauf sind.
Ja.
Und das war da als großer Aufkleber mit in dieser Platte drin. Und ich habe die immer aufgehoben, weil ich gedacht habe, ja, der Aufkleber ist so wertvoll, den muss ich irgendwo, wo es richtig, der braucht den richtigen Ort, wo draufgeklebt wird. Ich habe nie irgendwo draufgeklebt und dann war einfach irgendwann weg. Deswegen, man muss Sachen auch aufkleben, möchte ich damit nur sagen.
Man muss Sachen auch aufkleben. Na. Das erinnert mich ein bisschen an meine Pepsi-Becher. Es gab da damals irgendwie bei irgendeiner Fast Food, ich weiß, gab es Burger King oder was, so McDonald's, auf jeden Fall gab es diese Pepsi-Becher mit, einer ist mit Beyoncé drauf, einer mit Britney Spears drauf und einer mit Pink drauf und du konntest dir nicht aussuchen eigentlich, welche du bekommst und dann musst du halt immer wieder was holen, bis ich dann diese Pepsi-Becher zusammenhalte.
Dann habe
ich die alle schön sauber gemacht, getrocknet und dann dachtest du, boah, das ist mein großes Sammelobjekt. Dann sind die mal im Müll gelandet, dann habe ich die aus dem Müll wieder rausgeholt,
Wirklich? Alles,
ein großes Drama und irgendwie hat noch immer niemand gefragt, wie ich es geschafft habe, diese Pepsi-Becher aufrechtzuerhalten.
Hast du die
aber ich habe die noch. Und irgendwann kommt mein großer Moment.
Ja, ja.
Irgendwann wird es zu einem Sammelobjekt.
Bestimmt. Das kannst du dich auch mit den ganzen Schlumpffiguren-Sammlern zusammentun, die da auch glauben. Eines Tages, da wird das hier richtig, da wird diese Ü-Ei-Figuren-Sammlung richtig wertvoll sein.
Die habe ich auch zu Hause.
Hast du eine Ü-Ei-Figuren? Welche Figuren hast du gesammelt?
Ja, es gab diese kleinen Gummifiguren.
Happy Hippos. Nee.
Ja, diese Gummidinger, die man immer so festkleben konnte, die hatten so ein.
Achso, die waren aber nicht, also das ist eine Kinderüberraschung. Aber ich erinnere mich an die.
Ja.
Meine Tochter hat die damals auch ganz viel.
Der hat mir damals im Bus nämlich überall immer
waren die nicht irgendwie von Penny oder so? Die waren irgendwie so, aber ich erinnere mich an die Dinger.
Die sind auf jeden Fall brutal.
Ja.
Die haben wir immer noch. Also in den Autoleichen kleben, die voller alter, kaputter Reifen sind jetzt, aber.
Sind aber auch nichts mehr wert. Also, ich meine, dein Vater ist Antiquitätenhändler. der wird dir das wahrscheinlich auch bestätigen, dass sie nicht mehr an Wert steigen werden.
Mein Vater glaubt, dass alles irgendwann nochmal Wert hat, deswegen haben wir auch 300 leere Joghurtbecher bei uns zu Hause und Ladekabel für Handys, die nie wieder hergestellt werden.
Oh, das habe ich aber auch irgendwo noch.
Ja, 800 Motorola Razr zu Hause, alles.
Wie sehr man sich nicht von Kabeln trennen kann. Kabeln und was ich auch immer, wo ich mich jetzt immer aktiv zu zwinge, ist, wenn ich irgendwie neue Geräte habe oder so, dass ich die Kartons dann nach 2 Wochen wegschmeiße. Weil man hat so oft so den Karton von seinem MacBook von vor 3 Jahren irgendwie noch hinterm Schrank, findet man den wieder und denkt, wieso habe ich den eigentlich aufgehoben?
Ja.
Das ist auch so komisch, oder?
Ich habe heute so geringt mit mir, ob ich ja diese Kopfhörerverpackung behalte. Da in den Müll rein und raus und rein und raus. Und nee, die brauchst du nicht. Was, wenn du die verschicken sollst? Wem zur Hölle soll ich denn meine dreckigen Kopfhörer schicken? Also, hier, bitte meinen dreckigen Kopfhörer.
Schon mega aber witzig, ja, wenn deine Nachbarn im Hof zugucken, wie du an der Mülltonne stehst und Sachen wieder rein und raus wirfst.
Achso, nein, zu Hause. Ja. Also, wenn es unten ist, in der Regel, ist es abgeschlossen.
Du sagst selber in der Regel. Das bedeutet, es kann auch passieren, dass du dich da nochmal umentscheidest.
Ja, bei mir, ich sehe das eher wie so einen digitalen Papierkorb. Da landen Sachen mal aus Versehen. Man geht doch immer mal wieder in den Papierkorb und denkt so, ah.
Aber das
könnte ich doch noch mal brauchen, die Präsi aus der 11. Klasse. Oder nicht?
Aber es ist doch mit Rechtsklick am digitalen Papierkorb und dann Papierkorb leeren. Und dann hört man noch dieses Papierknüdelgeräusch. Das ist doch mega befriedigend. Hast du noch nie gehört?
Wie gesagt, ich bin Sammlerkind. Ich bin auch selber Sammlerin. Ich finde es beängstigend. Ich finde es final. Ich mag Prozesse, ich will gar keine Lösungen.
Verstehe, das ist gut. So kann man es gut entschuldigen. Das finde ich eine sehr gute Einstellung. Dann sammeln wir jetzt mal die nächsten Punkte hier. Ich finde, wir haben uns jetzt schon sehr gut geschlagen bei der ersten Frage. Wir haben aber noch ein paar vor uns im großen Primetime-Quiz. Und hier kommt die zweite Frage. Zwischendrin in Primetime nur super kurz zu sehen, aber wir haben ja Augen wie Luchse. Der sportliche Verweis auf die Rocky-Filme. Und euch kommt bestimmt direkt diese eine Szene in den Kopf. Die Stufen, die Rocky während des Trainings emporrennt und der Platz, auf dem das ikonische Standbild mit den jubelnd emporgestreckten Armen entstand, gehören, und jetzt kommen die drei möglichen Antworten, A, zum Philadelphia Museum of Art, B, zum Lincoln Memorial in Washington D.C. oder C, zur Federal Hall in New York City. Ist nur eins richtig, aber das ist jetzt tatsächlich sehr einfach, wenn man die Rocky-Filme kennt.
Genau. Deswegen sagst du die Antwort.
Du musst sagen A. Du musst sagen, natürlich Philadelphia.
Natürlich ist das Philadelphia.
Natürlich.
Das wollte ich gerade sagen. Natürlich ist Philadelphia. Ich wollte noch fragen, ob wir vielleicht einfach dazu schreiben können bei der Podcast-Folge in Klammern, in den Titel direkt, Kim Frank soll das nicht hören. Nicht für Kim Frank, weil der wird sich so wundern,
dass du das alles weißt.
Dass ich es alles vergessen habe. Also ich habe gerade nochmal den Rocky-Film extra geguckt.
Klar.
Alle Videos, aber mein Hirn ist wirklich ein Sieb. Also das ist wirklich eine Effizienz, was ich nicht brauche, wird dann am nächsten Tag auch wirklich komplett wieder rausgelöscht.
Aber du hast doch gerade gesagt, du würdest so gerne sammeln. Dann musst du doch irgendwo so einen Beutel haben, wo du so diese unnützen Informationen sammelst.
Ja. Ja. Stimmt. Das wäre besser als noch mehr Joghurtbecher, ne?
So, Antwort A ist natürlich richtig Philadelphia. Fantastisch. Ich liebe den Rocky-Film so sehr. Ich liebe eigentlich alle Rocky-Filme außer Rocky 5, glaube ich. Genau, Rocky 5 war doof. Aber dann Rocky Balboa war wieder super. Aber Rocky 1 bis 4 und Rocky Balboa, das sind die besten Rocky-Filme. Rocky 5 existiert eigentlich gar nicht. Den schweigen wir einfach tot. Den gibt es einfach gar nicht.
Ja, den schweigen wir einfach tot. Ich habe auch den vierten gar nicht gesehen, sondern den fünften in der Annahme, das sei der vierte, glaube ich. Also auf jeden Fall habe ich einen geskippt und den dann nicht mehr geguckt, weil ich irgendwie vom letzten so enttäuscht. Oh Gott, das will ich gar nicht sagen. Ich bin so.
Nee, vom fünften ist man so enttäuscht. Ja. Da ist er ja dann so. Da ist er irgendwie Trainer von so einem Straßenboxer, was in Rocky Balboa viel besser erzählt ist. Da ist es ja ganz, das passt gar nicht zu ihm. Aber Rocky 4 ist ja Rocky gegen Drago. Das ist ja der geile Kampf, wo er dann in Russland trainiert und so den KGB-Typen wegläuft und so vor dem Auto davonläuft beim Training und so.
Ja, das und deswegen der fehlt mir nämlich noch. Den muss ich noch gucken.
Der hat auch den besten Soundtrack von allen. Der ist richtig geil dramatisch. Das ist geil, alles 80s und ultra dramatischer Film. Dolph Lundgren als Gegner und Brigitte Nielsen als seine Managerin. Managerin und so. Das ist der absolute Hammer. Der ist wirklich, der ist, und der ist auch so dramatisch und der packt mich aber jedes Mal. Er ist so total albern, aber er packt mich jedes Mal. Der ist echt super.
Warte, das hat auch Sylvester Stallone, ich weiß auch gar nicht, ob alle Drehbücher, aber der hatte selber die Idee dazu, hat es selber das Drehbuch geschrieben, selber gespielt. Das habe ich auch erst jetzt in meiner Primetime-Recherche tatsächlich erfahren und auf einen ganz anderen Blick auf Sylvester Stallone gehabt, nachdem ich gemerkt habe, dass der nicht jemand ist, der krass trainiert ist und dann irgendwie auch noch gut spielen kann, sondern dass der das Mastermind hinter dieser ganzen Geschichte ist.
Das Studio hat ja gesagt, nee, machen wir nicht und so. Und er hat dann gesagt, ich will auch nur $1,000, ich will es aber selber spielen. Weil sie wollten ihn, er war voll unbekannt zu der Zeit. Und er hat gesagt, ich will es selber spielen, ich muss aber keine Gage haben. Also das, ich mache den einfach. Und dann hat das Studio irgendwann gesagt, ja okay, gut, dann ist jetzt wirklich, ist es wirklich eine günstige Produktion. Und dann haben sie den ersten Rocky gemacht und dann wurde das so ein Ultra-Erfolg. Dann haben die überhaupt nicht mit gerechnet. Aber der hat von Anfang an gesagt, ich glaube da dran, hier ist das Buch, ich will, meine Bedingung ist, ich spiele es selber, alles andere ist mir egal. Und dann hat es sich gelohnt.
Ich weiß jetzt nicht, jetzt erzähle ich kompletten Blödsinn, aber jemand hat mir erzählt, dass er so wenig Geld hatte zu der Zeit, in der er das Drehbuch geschrieben hat. Ja. Und natürlich musste er arbeiten, aber dann auch irgendwie hat es super viel Zeit gekostet, die unbezahlt ist. Und dass er
Sexfilme gemacht hat.
Und dass er teilweise nichts gegessen hat und dann nur Hundefutter für seinen Hund geholt hat. Und manchmal sogar was von Hundefutter gegessen hat. Und da weiß ich jetzt überhaupt nicht, ob das stimmt. Aber das habe ich immer in meinem Kopf jetzt. Und dann denke ich so, ja, das ist auf jeden Fall, ob es stimmt oder nicht, aber das ist mal ein Einsatz für die Kunst.
Das stimmt. Diese Szene, wo er da so durch die Stadt joggt und durch diese Straße, wo so diese Händler sind und ihm einer so einen Apfel zuwirft und er den so isst und so, das war alles nicht gestellt. Die sind einfach wirklich durch diese Straße gerannt und wollten diese Szene machen. Die Typen haben dem wirklich die Sachen zugeworfen und hat das dann einfach so alles mitgenommen.
Und stell vor, die Flaggenszene ist dann auch echt auf einmal laufen alle mit und trainieren mit ihm und die ganze Stadt rennt los.
Und keiner weiß warum. Ja, okay, wir müssen jetzt hier mit und so und so. Alle in Philadelphia werden mega nervös. Also müssen wir jetzt die Treppe hier alle hoch oder was ist hier los?
Weißt du, was ich letztens gemacht habe?
Was denn?
Mich aus Versehen angestellt bei einer Toilette.
Ja.
Und da war
so,
aber
gar... So gehen ja alle guten Geschichten
da
los.
War, also irgendwie war da gar keine Schlange und ich weiß nicht, also es war niemand auf Toilette und ich hatte es irgendwie falsch verstanden durch eine Geste in der Person und dann stand ich da mit so 10 Leuten. Ja, und dann irgendwann hat mal jemand hinterfragt, ob da überhaupt jemand auf Toilette ist und ich war die Erste, die so in der Schlange stand und dann geht jemand und merkt, die ist leer und dann habe ich einfach mal, ich wusste nicht, was los ist. Keiner wusste, was los ist. Wir haben uns einfach angestellt. Also ich war schuld, aber...
Also du hast quasi die Schlange aufgehalten, weil du dachtest, es wäre besetzt.
Ich habe eine Schlange gemacht, obwohl da keiner ist richtig. Und das war ein richtig peinlicher Moment, als es sich dann aufgelöst hat, dass da niemand ist und wir alle so, oh, es dauert so lange. Ja, ich auch so, ja, ich muss auch voll auf Klo.
Ja, verstehe. Dann sorgen wir jetzt mal für einen weniger peinlichen Moment, indem wir die dritte Frage genauso gut beantworten, wie wir das mit den ersten beiden gemacht haben. Ich bin sehr gespannt. Hier folgende Frage. Wir lieben die coolen Matrix-Sequenzen in Primetime. Kommen wir kurz auf die Besetzungsstory der Filmreihe zu sprechen. Keanu Reeves war damals nicht die erste Wahl für die Rolle von Neo in Matrix. Wer war ursprünglich für die Rolle vorgesehen? A. Will Smith, B. Johnny Depp oder C. Tom Cruise? Das weiß ich überhaupt nicht.
Ich würde schätzen Tom Cruise.
War jetzt auch mein erstes Bauchgefühl. Ich glaube, Johnny Depp ist nicht so, der wirkt nicht so wie Neo, der wirkt nicht so action-esque.
Ja, also vom Typecast finde ich die auf jeden Fall am nächsten. Ja. Vielleicht wollten die aber auch gerade, haben die was ganz anderes gecastet und gemerkt, das passt nicht, lass mal stattdessen Keanu oder Tom Cruise nehmen. Und dann hat Keanu zugesagt. Ah, das weiß ich nicht.
Tom Cruise und Will Smith sind ja eigentlich relativ ähnlich in ihrer Sportlichkeit sozusagen, so als sportliche Dudes. Will Smith ist vielleicht ein bisschen verzweifelter immer, wenn ich an diese Rollen denke von ihm. Deswegen würde ich wahrscheinlich auch Tom Cruise, aber eigentlich Tom Cruise würde ich eigentlich viel eher als diesen Gegenspieler sehen, als diesen Agent Dingenskirchen. Ich habe ewig nicht mehr gesehen, diese Matrix-Dinger,
aber
dieser böse Agent da, das wäre eigentlich so eine Tom Cruise-Rolle.
Also wir können einfach also raten.
Aber okay, wir raten. Wir haben beide als erstes gesagt Tom Cruise. Ja. Sollen wir einfach sticking with it?
Ja.
Na, okay. Dann sagen wir beide C, Tom Cruise und es ist, nein, Antwort A, Will Smith.
Will Smith?
Ja.
Ich glaube, es wäre auch gut gewesen.
Ich
glaube, das wäre auch ein geiler Film gewesen.
Glaube ich auch. Vielleicht haben sie es auch, aber vielleicht haben sie es dann nicht gemacht wegen Men in Black. War Men in Black vorher oder nachher? Weiß ich gar nicht. Vielleicht haben sie es da dann die Angst gehabt, dass es zu nah beieinander ist oder so. Also wenn es davor gewesen ist. Ich glaube, es war da.
Wegen der Sonnenbrille?
Ja, weil er
hat schon mal jemand so dieser
Anzug, dieser schwarze Anzug und irgendwie so Future-Gedöns und so. Aber Will Smith ist ja interessant. Naja, da haben wir jetzt, jetzt haben wir beide einen Minuspunkt, Ali. Aber gut, dass wir das zusammen durchstehen.
Wir machen das ja zusammen, ne?
Wir ziehen das hier komplett zusammen durch.
Es gibt ja nur Gewinner. Wir können ja nur gewinnen.
Gewinne. Die vierte Frage. Die Musikvideos von Britney mit ihren ikonischen Outfits in Oops, I Did It Again und Toxic sind auch einfach richtig nice Kostüme für Halloween und Karneval. Anyway, wie geht es in diesen Lyrics von Oops, I Did It Again nochmal weiter? You see, my problem is this, I'm dreaming away, wishing that heroes, they truly exist. Und jetzt müssen wir sagen, was die nächste Zeile ist. That is just so typically me. I cry watching the days. Oh, baby, oh. Also, ich weiß nicht, ob es alles drei Zeilen sind aus Oops, I Did It Again, weil That is just so typically me ist auf jeden Fall aus Oops, I Did It Again.
That is just so typically me.
Oh, baby, baby, oops,
okay.
I did it
also,
again.
Wie geht es in diesen Lyrics? Wir müssen you see him from them. Dreaming away. Wishing that heroes...
Wie geht denn die? Das ist ja quasi die Bridge, ne? Mit That is just so typically me. Da müsste ja davor, das muss ja davor kommen.
Aber es würde passen, ne?
So typically me. Wie geht das? Aber das ist ja, also was davor kommt, ist ja But to lose all my senses.
That is just so typically me.
Okay, dann kannst du das schon mal
nicht sagen.
I cry watching the days. Das könnte es fast sein. See my problem.
Ich würde auch sagen B jetzt einfach mal.
Ja, das kommt mir jetzt rhythmisch irgendwie bekannt vor. Also es ist auf jeden Fall Strophe. Und das ist auf jeden Fall von irgendeiner Strophe der nächste Part, also quasi der nächste. Ja, also ich würde B sagen. Bei mir ist jetzt gerade.
Ich würde auch B sagen.
B. Ja?
Ja.
Yes.
Ach.
Wir sind einfach Britney.
Wir sind einfach
Auskenner sagen, macht uns einfach keiner was vor.
Das muss ich wirklich nochmal in Ruhe hören. Ich merke gerade, also die Strophe, da könnte ich jetzt so aus dem Stegreif nichts singen.
Was war dein liebstes Britney-Lied immer?
Every Time, glaube ich, finde ich am schönsten. Und das Video ist auch so krass gemacht. Also, da muss ich immer dran denken, diese Szene, das damals war für mich auch als Kind super schockierend. Das ist da, wo sie in der Badewanne irgendwie der Kopf aufgeplatzt ist und dann ist da dieses Blut und man weiß nicht, ob sie stirbt oder nicht irgendwie. Ja. Und sie ist so überfordert mit dem ganzen Fame und mit diesem der toxischen Beziehung, in der sie ist. Oh, das fand ich alles sehr intensiv.
Ja,
und
verstehe.
Sehr nah an der Geschichte, die ich zumindest halt immer wahrgenommen habe als Britneys Geschichte damals. Und das fand ich auch so krass, dass sie so. Oder She's So Lucky, heißt der Lucky, den fand ich auch immer sehr cool.
Ja, den mochte ich nicht so, weil den fand ich irgendwie so, das fand ich so eine doofe Komposition. Das war so, es gibt so ein Set an Harmonien, das erinnert irgendwie an Schlager. Und das hatte ich bei Lucky ganz stark. Das war für mich so eine Oldie-Komposition eigentlich. Wie man sich so Oldies vorstellt, wie auch so You Drive Me Crazy oder so. So da fand ich das so harmonienmäßig angesiedelt.
You Drive Me Crazy, finde ich auch cool. Stronger fand ich aber auch cool.
Stronger war ganz cool. Na, das stimmt. Wie hieß denn nochmal, den einen Song fand ich so gut, wo sie so, Overprotected, das war immer mein großer Lieblingssong von Britney.
Boah, Overprotected ist richtig geil.
Ja, auch ein geiler Text und so, das fand ich immer total geil.
Piece of Me fand ich aber auch.
Stimmt. Ja, Piece of Me war ein gutes, Piece of Me war ein sehr, also gar genau zum richtigen Zeitpunkt natürlich, nach dieser Glatzenaktion hat sie ja Piece of Me rausgebracht. War schon gut.
Das war auch gut. Circus fand ich auch.
Circus war ja auch gut.
Shit, ich finde wirklich eigentlich alles von Britney Spears gut.
Ja.
Und will es auch alles gut finden jetzt. Das ist eine ganz andere Motivation, weil ich so lange das hassen musste, um
cool zu sein
in meiner Teenager-Rock-Punk-Welt. Und Justin Bieber und Beyoncé und alle sind Satanisten und Illuminati und versuchen eigentlich nur den Kapitalismus in unsere Köpfe zu waschen. So ungefähr so ein Kram. Und deswegen, jetzt ist das so richtig befreiend, einfach nur zu sagen, oh mein Gott, ich bin Britney Stan.
Das stimmt. Ich finde auch, ich habe viele Jahre mit Madonna gehadert, weil ich fand das irgendwie nicht cool, wie sie so gealtert ist und ich fand das irgendwie so ein bisschen cringe und so. Und jetzt schäme ich mich auch ein bisschen dafür, dass ich das so empfunden habe, weil jetzt, wo ganz viele Leute sagen, die sieht ja voll doof aus, denke ich so, hä, die ist gerade auf Tour und zeigt einfach, dass sie 50 Jahre absolut die großartigsten Popsongs der Welt geschrieben hat und absolut eine der relevantesten Künstlerinnen unserer Zeit ist, halt die Fresse, die kann aussehen, wie sie will, irgendwie so. Also da bin ich, das hat sich bei mir echt total geändert, dass ich das jetzt viel mehr so sehe, als ich es noch vor 10 Jahren gesehen habe.
Ja, das hat sich bei mir auch sehr verändert. Also da macht man sich jetzt auch vor allem als Frau, wenn man selber dann irgendwann noch in der Öffentlichkeit ist und noch älter wird, auch anders Gedanken. Und natürlich wird Aussehen und Körper auch mal kommentiert. Und ich bin froh, dass ich jetzt in dieser Zeit groß werde. Und der da auf jeden Fall, natürlich gibt es immer noch. Und es gibt auch noch Schrottblätter hier, die das machen. Und vor allem Trolls, aber das ist was ganz anderes, als wenn du das Gefühl hast, so die kollektive Gesellschaft verurteilt dich dafür. Und man muss sagen, bei Madonna einfach nur fürs Älterwerden. Es ist jetzt nicht so, als gibt es ein richtig und falsch und das ist, sondern egal was du machst, eigentlich, es ist falsch. Und es gibt auch so die Annahme, dass dein Körper, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann so ein Allgemeingut ist und kommentiert werden darf und man irgendwie so eine Rechenschaft schuldig darüber ist, wie man, egal ob man sich operiert, ob man sich nicht operiert, ob man seine Haare färbt oder nicht, ob man zunimmt, ob man zu doll abnimmt, irgendwie alles falsch. Finde es krass, wenn ich das jetzt mir so anschaue, wie absurd irgendwie so auch Berichterstattung und die ganzen Zeitungen in den 90ern und noch so 2000ern waren und mit was ich alles groß geworden bin an Presse, auch wie man auf Pamela Anderson zum Beispiel geguckt hat, auf Britney Spears geguckt hat. Deswegen, ich versuche da einfach gar nicht mehr zu werten und das Aussehen anderer Leute ihr Ding sein zu lassen. Es ist gar nicht mein Business einfach.
Es ist übrigens, wir haben dir ja hier Pamela Anderson als Idol hingestellt, aber nicht nur das, sondern du hast, wenn du es mal umdrehst, da wurde extra ein Bild für dich angefertigt heute, wo versucht wurde, alle, weil du hast wohl zuletzt in einem Fragebogen gesagt, wer dein Idol ist, Tracy Chapman, ein Körperteil von Aurel Merz und Carbonara, oder? Habe ich das richtig aufgezählt? Habe ich noch was vergessen? Ich frage mal Jona.
Nee, ich habe hier immer meinen Bogen, wo ich so sage, was wollen die Leute trinken und so. Und da steht auch immer die Vorbilder drin. Und sowas habe ich noch nie gelesen. So, Tracy Chapman habe ich gedacht, ja, total in Ordnung. So, und dann ein Körperteil von Aurel Merz. Ich weiß aber auch nicht, woher das kommt. Und dann natürlich Carbonara. Und deswegen haben wir einfach alles drei zusammen fusioniert und haben das heute mal hingestellt.
Also auf dem Bild sehen wir jetzt den Kopf von Tracy Chapman auf einen Körperteil von Aurel Merz montiert.
Die Arme und Beine, die sind von Aurel Merz und schwimmt halt in Carbonara.
Und es schwimmt Carbonara. Und ich habe gesagt, dass Carbonara ein...
Ich weiß nicht, woher das ist. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe das heute Morgen gesehen. Ich habe gedacht,
oh mein Gott, geil, nehmen wir. Also auf jeden Fall, ich esse weder Fleisch noch
Ei.
Ei, noch Käse, noch so richtig weißen Teig. Also Carbonara...
Ja, ich meinte auch das Lied von Spliff.
Das würde Sinn machen, weil das finde ich einen sehr, sehr geilen Song. Ja. Und Spliff finde ich auch eine sehr coole Band, die sich immer wieder weiter entwickelt hat und einfach so gar keine Limits hat. Also, wo ist Spliff eigentlich hin? Und eine der schönsten Balladen meiner Meinung nach mit Heute Nacht, die es jemals gab in Deutschland.
Fantastisch. Das haben Klee auch mal gecovert. Sehr, sehr niedlich.
Ah, das kenne ich gar nicht. Hör ich mir mal, an.
Das ist super. Aber ja, Tracy Chapman ist aber...
Tracy Chapman ist eine große Ikone von mir. Also auch vor allem meine Mutter hat, als ich jung war, ganz viel Tracy Chapman gehört. Und ich mochte auch, dass ihre Stimme nicht ganz so binär ist. Ja. Und ich glaube, das hat irgendwie auch, als ich klein war, dann schon ein bisschen mit mir gemacht, dass das so Geschlechteridentität und so die klare Zuordnung so ein bisschen verändert hat und mir auch geholfen hat, mit meiner Stimme umzugehen, für die ich viel mir anhören musste in meinem Leben. Jetzt natürlich bin ich froh, dass ich eine raue, kaputte, tiefe Stimme habe, aber damals war das immer so, du hörst dich an wie eine Kreissäge, so Kreissäge, oder du klingst wie ein Junge und ist doch cool. Ja.
Ich finde Crossroads, also das zweite Tracy Chapman Album, das wird immer ein bisschen übersehen, das liebe ich aber sehr. Ich finde, da sind fast nur Hits drauf. So Sub City und so, das sind total geile Songs.
Ja, und das bei Tracy Chapman, ich glaube, was ich auch so, also auch besonders finde, auch an dem Album, sie schafft das in so vielen Songs über gesellschaftliche Probleme zu sprechen und über Politik, aber nicht so, ich singe die jetzt irgendwie so ein Manifest runter, sondern
die emotional, sozusagen. Ja.
Und aus so einer sehr nahen Perspektive und die Emotionalität geht nie verloren und sie findet ganz kleine Momente, um ganz große Geschichten zu erzählen. Ja. Grandios.
Ja. Ich finde auch, ich bin, also auf meiner persönlichen Top-Liste ist Talking About Revolution einer der Top 10 besten Songs aller Zeiten, finde ich. Ich kann das Lied immer hören. Ich liebe das total. Ich finde das, ich kann es nicht satt hören.
Ich habe Gänsehaut einfach nur gesagt, als du den Titel von dem Namen gesagt hast. Krass. Ja, ist auch, finde ich auch.
Da sind wir uns einig. Auch das ist jetzt wieder ein Punkt für uns. Dann können wir diesen letzten Punkt, den wir da verloren haben, können wir ausbügeln, weil den kriegen wir uns einfach für unsere Tracy Chapman-Liebe.
Ja, und auch im März auch super, super cooler Typ. Ich finde ihn einfach sehr witzig und finde, dass er auch mit Spaß auf politische, gesellschaftliche Themen immer wieder gut aufmerksam macht und einem da so ein bisschen die Angst nimmt. Ich finde das immer gut, wenn Leute gegen.
Guckst du immer die Brezeltests von Aurel? Er macht auf Instagram jetzt immer Brezeltests. Und Kim war schon zu Gast, aber wir beide waren noch nicht zu Gast.
Nee, ich finde, wir sollten auch endlich mal zu Gast. Ja, dafür klar, würde ich sogar mal ganz viel Weißmehl essen.
Ja, aber dann soll er sich mal überlegen, wen er da zuerst zu Gast nimmt. Dass er uns da bisher so übergangen ist, ist nicht in Ordnung. Rote High Heels als Schuhtelefon, sehr sexy. Steht hier.
Oh yeah.
Zum richtigen Einsatz kommt dieses besondere Agenten-Gadget aber nur in dem Film. Und jetzt ist die Frage, in welchem Film gibt es ein rotes High-Heel-Schuhtelefon oder ein Schuhtelefon? A, Get Smart. Get Smart ist eine Agentenparodie mit Steve Carell. James Bond Goldeneye ist ein Bond-Film mit Pierce Brosnan, also so ein cringiger 90er-Bond. Und Johnny English Strikes Again ist ja Rowan Atkinson, Mr. Bean, auch eine Agentenfilmparodie. In welchem dieser Filme gibt es ein Schuhtelefon?
Ich glaube, in Mr. Bean gibt es ein Schuhtelefon.
Kann sein. Johnny English kann sein. Ich habe die alle drei gesehen, aber auch alles ewig lange. Also James Bond können wir, glaube ich, ausschließen. Ich glaube, wenn es in James Bond ein Schuhtelefon gab, dann irgendwann so ein Sean Connery Bond, irgendwann aus den 70ern oder so, da konnte man sowas noch ernst meinen, aber in den 90ern ging das, glaube ich, nicht mehr. Deswegen würde ich auch sagen, Get Smart oder Johnny English. Mir ist so, als hätte ich das bei Get Smart irgendwie vor Augen, wie Steve Carell in so einen Schuh spricht. Aber wir wissen ja auch, my mind is playing tricks on me. Also es kann auch sein, dass man sich das nur so vorstellt, weil jetzt die Frage gerade auslöst in einem.
Da merkt man mal, wie absurd Zeugenaussagen sind. Die zählen ja, ne? Man sagt ja immer, die sind so vage und so. Ich dachte immer, ich sage zu 100% die Wahrheit, aber jetzt, wo ich auf einmal ganz sicher gesehen habe, wie Mr. Bean mit so einem Telefon, mit so einem Schuh telefoniert.
Aber ich vertraue dir einfach, du hast es irgendwie vor Augen und wenn du sagst Mr. Bean, dann gehe ich mit dir in den Mr. Bean Gang.
Du, ich würde auch mit dir auf Get Smart gehen, ich habe Get Smart nicht geguckt.
Naja, was soll man lieber sagen? Wie sicher bist du? Ich bin mir so 68% sicher.
Das reicht auf jeden Fall.
Okay, dann nehmen wir Get Smart. Ja. Nehmen wir A, Get Smart. Und es ist Antwort A.
Ah. Geil. Offiziell hier an die Polizei. Ich werde niemals eine Zeugenaussage machen. Also ich habe eine ganz tolle Fantasie. Also.
Zumindest, du machst nur Zeugenaussagen, wenn du überhaupt nicht weißt, um was es geht. Wenn dir keiner vorher sagt, was passiert ist oder auf was du achten musst. Sondern wenn du einfach nur erzählen sollst, an was du dich erinnerst. Das ist für dich okay als Zeugenaussage, alles andere nicht.
Bitte beeinflusst mich nicht, ich bin unzurechnungsfähig. So schon.
Also hier steht einfach noch tricky Frage, denn die MacherInnen von Get Smart haben sich für das Schuhtelefon von vielen anderen Gadgets der James-Bond-Reihe inspirieren lassen. Bei 007 ist das Schuhtelefon aber selbst noch nie aufgetaucht. Es läuft sehr gut für uns, finde ich. Also wir haben ja schon 38 Punkte, also das ist ja, soll uns erstmal einer nachmachen.
Ja, Mann, wir gegen unseren Erzfeind, dem wir es jetzt endlich mal zeigen.
Das Jahr endet sehr gut für uns beide, muss ich sagen. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage, die lautet folgendermaßen. Zu guter Letzt fanden wir einen Mini-Hinweis zur GZSZ in einer der Matrix-Sequenzen in Primetime. Das ist eben dieses Gute-Zeiten-Gummibärchen. Und gehen deshalb hier direkt in die Metaebene. Wie heißt die fiktive Daily Soap, die Figuren in GZSZ selbst oft im Fernsehen schauen? Ist das A, Lies and Tragedy, B, Lovers on Fire oder C, Lovers and Lies? Das ist interessant. Ich wusste gar nicht, dass die da auch immer eine Soap gucken.
Ich auch nicht. Ich habe tatsächlich das noch nie geschaut.
GZSZ?
Nee.
Ich habe das mal eine kurze Zeit lang verfolgt. Ich hatte da mal so eine Art Vorschreiben als Drehbuchautor.
Geil.
Und dann schicken die dir so drei Bücher und dann sagen die, jetzt schreib du das vierte. Also, ne, weil die sehen wollen, wie du die Storylines aufgreifst und wie du es so weitererzählst und so. Das habe ich dann gemacht. Dann hat die sich irgendwie 3-4 Tage später mit mir gemeldet und gesagt, ja, also ich wollte dir sagen, du bist es nicht. Wir würden nicht mit dir zusammenarbeiten. Ich würde dir aber gerne Feedback geben, warum. Und ich so, ja klar, schieß los. Und dann hat sie mir so erklärt, dass, naja, also GZSZ ist ja eine der psychologischsten Serien im deutschen Fernsehen. Und ich hätte halt immer so, weil ich habe immer so, ich wollte natürlich, dass was passiert und habe dann die Handlungsstränge so aufgegriffen, dass die weiterhin dramatisch bleiben und so. Dann hat sie gesagt, nee, das wäre der Fehler gewesen. Ich hätte das alles so, also man quatscht sich halt einfach ewig durch die einzelnen Geschehnisse und Handlungsstränge, bevor man überhaupt wieder was passieren lässt. Das ist eigentlich der Trick bei so Daily Soaps offensichtlich. Und das habe ich nicht gecheckt.
Produktionsbudget unten genau. zu halten, sozusagen. Genau. Wenn was passiert, es taucht wieder jemand auf, dann müssen wir auch so lange genau. drüber reden.
Genau, es taucht einer auf und dann lass erstmal 20 Folgen nur drüber quatschen, wie der sein Spiegelei gegessen hat, so in etwa. Aber ja. das wusste ich nicht. Ich wusste auch nicht, dass es eine der psychologischsten Serien des deutschen Fernsehens ist. Das war tatsächlich die neue Info für mich in diesem Gespräch mit der. Achso, wir haben ja noch gar nicht beantwortet. Wie mag es heißen? Lies and Tragedy klingt nicht so, als hätten sich das Deutsche ausgedacht, finde ich, ehrlich gesagt.
Nee, aber jetzt hier, finde ich, hört sich auf jeden Fall cool an.
Lovers and Fire, Lovers and Lies. Ich würde auch sagen, Lovers. Könnte auch ein guter Albumtitel sein.
Das dachte ich nämlich auch. Also ich finde einfach aus phonetischen Gründen...
Okay. Sagen wir C.
C.
Ich habe uns andauernd C gesagt, aber die richtige Antwort ist C. Yeah! Yeah. Sehr gut. Mensch, das war aber ein aufregendes Quiz. Vielen Dank, Jona, an dich und die ganze Redaktion, dass ihr uns dieses Quiz beschert habt.
Dankeschön.
Und also wir haben uns wirklich fantastisch geschlagen, muss ich sagen. Das war jetzt ein Primetime-Quiz der Extragüte. Ich muss jetzt gar keine Angst mehr vor Quizzen haben, finde ich.
Nee, ich gehe jetzt wieder ganz anders ins neue Jahr, mit weniger Angst vor Quizzen. Schnitt, und jetzt siehst du so in 6 Monaten mich in jeder Quizshow in ganz Deutschland. Ich bei Wer steht mir die Show? Oh. Ja, vor so Live-Mathe habe ich vor allem aber große Angst. Aber vielleicht werde ich das auch einfach nochmal mit so ein paar Mathe-Spielchen auflösen.
Ja, man muss ja ehrlicherweise sagen, dass Mathe nur Gott sei Dank der eine Skill ist, der in deutschen Quizshows gar nicht gefragt ist. Hat sich lange keine Mathe auf. Höchstens mal bei Wer wird Millionär gab es vielleicht mal so eine Mathe-Frage, aber.
Ich meine, so Mathe-Aufgaben wie viele Nullen hat eine Milliarde? Das ist schon für mich eine Mathe-Aufgabe.
Da wird schon schwierig, oder?
Da wird schon schwierig.
Okay, das sage ich dir jetzt gleich, wenn das Mikro aus ist, wie viele die hat. Aber jetzt erstmal, ich wünsche dir einen fantastischen Rutsch ins neue Jahr. Komm gut rüber, wie man so schön sagt. Und ich wünsche dir, dass 2024 mindestens so fantastisch für dich wird wie 2023, wenn nicht noch fantastischer.
Dankeschön. Ja, das hoffe ich auch und das wünsche ich dir auch. Und es hat mich gefreut, wieder mit dir zu sprechen. Und danke für das coole Quiz. Ich wünsche euch allen ein schönes Jahr. Leute, ja, da draußen.
Absolut, wünsche ich auch.
Und dass wir uns mal sehen irgendwie,
ja,
irgendwo.
Ja, genau. Feiert, rutscht schön rein, feiert schön das neue Jahr. Schön, dass ihr auch dieses Jahr wieder bei den Nils Buckelberg Erfahrungen dabei wart. Vielen Dank an Jona, der war heute unser Producer hier im Studio. Und vielen Dank, Ali, dass du heute hier gewesen bist. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht wieder 3 Jahre verstreichen lassen, bis wir uns wiedersehen, sondern dass diese Zeit etwas abkürzen, weil es ist immer schön, mit dir zu quatschen, finde ich.
Ist so, okay, dann mache ich diesmal ein Album innerhalb von schneller. Ich mache, damit wir uns wiedersehen.
Wir können es auch ohne Album, wir kriegen es auch ohne Album hin.
Aber ohne Album, sehr gerne.
Aber du bist wirklich jederzeit herzlich eingeladen. Es ist immer ein großer Gewinn, mit dir zu reden. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Buckelberg Erfahrung und bis dann. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Die Nils Buckelberg Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.